begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr Matthias Schenk. Herr Schenk, Sie sind mit in der Leitung.
Jawohl, Herr Steininger, ich bin hier.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns dabei sind. Sie haben ein interessantes Projekt. Sie haben ein Haus, das heißt Schloss Freudenberg. Das ist schon mal ein spannender Name.
Jawohl.
Das steht in Wiesbaden und das hat sehr viel mit Sinn, den Sinnen und Sinnlichkeit zu tun. Erzählen Sie doch ein bisschen, was ist das Schloss Freudenberg?
Wie Sie sagen, es steht auf dem Berg und der Berg heißt Berg, weil er was verbirgt.
Aha.
Und das haben wir, als wir da gelandet sind, also meine Frau Beatrice und ich, vor 22 Jahren sind wir auf diesem Berg gelandet und das haben wir alles nicht uns so vorgestellt, was sich da im Berg verbirgt. Und heißt denn auch noch Freudenberg und es sind wirklich Sinnesfreuden, die sich hier verbergen. Und das haben wir da sind wir auch noch dabei, 22 Jahre, das Stück für Stück zu entbergen und so zu machen, dass da täglich viele Besucherinnen und Besucher kommen und sagen, jetzt zeigt uns doch mal euer Freudenberg. Und das ist jetzt so, dass dieses Projekt eigentlich schon lange vor unserer Zeit begonnen hat. Also das haben wir auch nochmal hier vorgeführt bekommen, dass also die Anfänge lange, lange vor unserer Zeit waren.
Aber im Schloss Freudenberg?
Ja, im Schloss Freudenberg, das hat ein Künstlerpaar, hat dieses Schloss gebaut, also gar nicht als Schloss, als Villa, als Liebes. Die waren so verliebt, dass die dieses abendliche, gehen wir zu dir nach Haus, gehen wir zu mir nach Haus, da haben die eines Tages oder eines Abends gesagt, komm, lass uns doch ein schönes Haus bauen. Und dann haben die dieses Haus gebaut und es wird immer größer und größer. Mhm. Dann haben die Wiesbadener war damals ein Dorf, dann haben die Dörfler gesagt, ach, das wird ja ein Schloss. Und dann sind die eingezogen, die beiden. Er war Engländer, Maler und sie war eine ganz kluge, weise Frau, war Französin. Und die haben sich dann hier beheimatet und dann kam dieses große Malheur, dass der Mann sich in eine andere Frau noch verliebt hat. Und dann war das Ende. Und ab dann begann eigentlich eine 23 Besitzerinnen und Besitzerwechsel, bis das Schloss denn leer stand. Über 5 Jahre stand es leer, es wurde eingebrochen, es kamen Antiquitätenräuber, es wurde ein großer Spielplatz, Abenteuerspielplatz, es wurde eine Müllgrube ausgeraubt, ausgeplündert, fast abgebrannt. Und dann war es so ein, das gibt es sogar heute noch, man wollte es abreißen, sagt komm, man hat gefragt bei Finanzspezialisten und Immobilien, hat man gesagt, was macht man mit diesem Schloss? Das alles wussten wir aber nicht, Herr Steininger, als wir kamen, dass eigentlich das Schloss gar nicht mehr sein sollte. Und dann gibt es so eine Idee, dass man sagt, na ja, abreißen, das kriegen wir Ärger, Denkmalpflege und so weiter. Also machen wir es geschickter und da suchen die eine Künstlergruppe und finden die Beatrice und mich und unser Ensemble und sagen, ja, wollt ihr nicht in Wiesbaden bleiben? Und dann, das ist ein bisschen meine Schwäche, da falle ich denn auf die Knie und sage, Mensch, das ist die erste Stadt, die Kultur fördert und dann uns sowas anbietet. Mhm. Und dann war die Beatrice die Kluge, die gesagt hat, ja Matthias, was ist der Haken da dran? Und das wollte ich aber nicht so sehr anschauen. Und dann haben wir uns das Haus angeguckt und dann haben wir uns entschlossen, wir machen's. Und die Verantwortlichen der Stadt erwarteten jedoch, dass wir es abbrennen oder dass wir es irgendwie noch ganz da niederlegen, dass man sagt, ja, wir haben alles versucht und selbst eine Künstlergruppe, von denen man das ja hätte erwarten können. Und so kamen wir zu diesem Schloss.
Jetzt müssen Sie uns aber auch noch sagen, was Sie in diesem Schloss machen.
Ja, und dann war es so, dass wir eigentlich, wenn ich es jetzt ganz, wir haben jetzt eine, wir sind jetzt 80, die hier in diesem Ensemble mitspielen, in diesem Orchester.
Okay.
Und wir sind mittlerweile so klug, dass wir herausfinden, was in der Luft liegt. Und zwar im doppelten Sinne, dass wir einmal herausfinden, ja, was ist möglich, und das andere, was ist jetzt gerade an der Zeit. Und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, sind also in das Schloss eingezogen, und das Schloss war zugemauert, vermauert und verbrettert. Es war da innen drin stockdunkel. Und dann haben wir uns beraten miteinander und entschieden, wir verkaufen das, Herr Steininger, was wir in Genüge haben, nämlich die Dunkelheit.
Mhm.
Und unser erstes großes Projekt war, Sie sehen nichts, Eintritt 5 Mark. Und da sind 30.000 Leute gekommen, haben 5 Mark bezahlt. Und Sie müssen sich vorstellen, da stand vor dem Schloss am Sonntag eine Schlange. Und wo eine Schlange steht von Menschen, steht man sicher dazu. Und da fragt man den Letzten in der Schlange, sagen Sie mal, was sieht man da drin?
Mhm.
Und dann sagt der, nichts. Und dann sagt der andere zu seiner Familie, ach, das schauen wir uns auch mal an. Und so hatten wir dann sonntags und dann über der Woche über ganz viele, die einfach in dem dunklen Schloss herumgetaumelt sind, völlig, ja, ohne was zu sehen, außer schwarz. Sie haben alles schwarz gesehen, weil wir sehen ja schwarz, wenn wir nichts sehen. Nichts können wir nicht sehen. Und daraus hat sich dann, weil dann kamen die aus der Sache raus nach 3-4 Stunden und die Frage war, gibt es hier in der Nähe was zu trinken oder zu essen? Und dann haben wir gesagt, ja, gehen Sie da hin und da, bis wieder jemand aus unserer Runde gesagt hat, sind wir eigentlich blöd. Jetzt etablieren wir in diese Dunkelheit ein Restaurant. Der Vorteil war, Herr Steininger, es gab keine Aufsichtsbeschwerden, weil man ja nichts sehen konnte. Es gab ja gar keine Aufsicht. Es gab gar keine, nichts. Die Leute kamen rein und haben gesagt, gibt es hier ein Kaltgetränk? Und dann hat der, es war dann ein Blinder, der das gemacht hat, sagt, ja, wollen Sie Tee, wollen Sie Kaffee, wollen Sie was essen? Und dann entstand da eine kleine, richtige Betrieb, der uns auch die ersten Finanzmittel eingespielt hat. So war der Anfang. Also der Anfang hat sich ans Auge, an das Sehen und gesagt, was sehe ich eigentlich, wenn ich schwarz sehe?
Mhm.
Und Sie glauben nicht, Herr Steininger, also das gibt es heute noch, diesen Ort, sogar 2 Orte, 3 sogar. Was passiert, wenn ich mal sitze und ich sehe nichts? Das ist, ich sag mal, das ist schon der ganze Besuch im Schloss wert, dass man irgendwo hingeht, wo man schwarz sieht und man wird so wunderbar betreut und begleitet von einer Spanierin, die Maria und ihrem Mann, die haben sich verliebt in der Dunkelheit und der ist jetzt dort ihr Kellner und dann bestellen sie was und dann bekommen sie was und bezahlen auch. Also es ist eigentlich die einzige offizielle Schwarzgeldstelle, weil man muss die Münze abtasten und man muss den Papierschein abtasten. Das ist jetzt also der Anfang gewesen vor 22 Jahren.
Jetzt haben Sie in den letzten 22 Jahren in Ihrem Schloss nicht nur die Dunkelheit gezeigt, sondern daraus hat sich etwas entwickelt. Sie sprechen ja auch von der Werkstatt der 13 Sinne.
Ja.
Da fragt sich immer schon jeder, ja, was sind denn die 13 Sinne bitte? Die 5 oder 6 Sinne kennen wir. Sagen Sie uns doch noch ein bisschen, was erwartet einem dort?
Ja.
Und sagen Sie uns auch, warum machen Sie das?
Ja. Also, warum wir es machen, wissen Sie, Herr Steininger, wenn man jetzt das alles anschaut, was passiert, rechts und links und oben und unten, dann könnte man manchmal die ganzen Bücher zuklappen und die iPads zuklappen und die Smartphones abschalten und sagen, wir wissen eigentlich, es ist alles bekannt. Wir wissen es. Es fehlt nicht an Informationsmaterial, es fehlt nicht an Nachrichten, es fehlt nicht an Bildern. An was fehlt es denn? Und dann fällt man auf sich selber zurück, Und dass man sagt, ich bin ja verantwortlich, wie das ist. Ich bin, wie gehe ich um mit mir selbst, wie gehe ich um mit meiner Umgebung? Und dann kommt man eigentlich ganz schnell an die Schwelle, habe ich eigentlich meine Instrumente, meine Werkzeuge, mein Vermögen, meine Begabungen, pflege ich die, schütze ich die, halte ich die, entfalte ich die? Und dann kommen Sie, ob Sie wollen oder nicht, zu der Frage, wie gehe ich mit meinen Sinnen um? Und das war der Anfang der ganzen Arbeit vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich sage, ja, wenn wir die Sinne nicht erheben und ihre Bedeutsamkeit und ihre Wichtigkeit für Eltern, für Lehrerinnen, Lehrer, für Erzieherinnen und natürlich immer mehr für Unternehmerinnen, Unternehmer, wenn wir das nicht pflegen, dann führt das zu gar nichts. Wir müssen unsere Sinne pflegen. Und dann sagt man, also fangen wir jetzt mal an mit, so haben wir eben da angefangen mit dem Sehen und dann kommt das Hören und dann kommt das Riechen und dann kommt das Schmecken und dann sagt, ja, wie ist das, wenn ich merke, mir wird's warm, mir wird's kalt, kommt der Wärmesinn und dann kommt ein Sinn, dass man sagt, du lass die Finger davon, sag, es gibt einen Sinn für Gefahr, richtig ein Gefahrsinn, dann gibt es einen Zeitsinn oder die Maria Montessori, wir haben den da überall gefunden, es gibt einen kosmischen Sinn bei der Maria Montessori, die sagt, wer nicht jeden Abend vor dem Einschlafen an den Himmel schaut und beispielsweise die Sterne sieht, den Mond oder Bewölkung oder Nebel und so, ha, jetzt haben wir einen Sinn gefunden, das ist der letzte Sinn, glaube ich, den wir gefunden haben, das ist der Geburtstagssinn, dass man sagt, sehr interessant, jeder hat ein anderes Verhältnis zu seinem Geburtstag. Es gibt welche, die sagen, nee, komm, vergiss es, ich bin da nicht da, ich will da für mich sein. Andere erwarten schon, dass man ein bisschen was betreibt und andere machen ein großes Fest und wieder andere nutzen den Geburtstag und fragen sich, wo stehe ich jetzt eigentlich? Bin ich 61 oder 41 oder 31? Und so weiter. Und das haben wir jetzt auch verdichtet in eine ganz, ganz schöne Station zum Beispiel. Ja, oder jetzt ein Sinn, der auch etwas weiter herkommt, das ist, wenn man sagt, man kommt irgendwo hin, also ich komme ins Schloss und dann sagt man, man merkt hier, man kommt ein bisschen ins Stottern und sagen die Leute, man merkt, hier ist irgendwie ein anderer Geist. Und wenn man dann ein bisschen fragt, dann sagen sie, ja, man merkt, das ist so beseelt bei euch. Und da ist eine, die hier arbeiten, diese 80 Künstlerinnen, Künstler, sind irgendwie beseelt von dem, was sie tun. Und dann ist die Frage, wie merken sie das, dass da was Beseeltes ist? Das erforschen wir auch. Ja, und dann hat es aber auch eine ganz handfeste Seite, dass ich jetzt das nicht so sehr so treibe. Es gibt zum Beispiel jetzt diesen Sommer, also wenn jetzt die Zeit wieder wärmer ist, gibt es einen Sinn, den wir jeden Tag aufrufen, wenn wir jemanden fragen, wie geht es dir? Dann haben wir das so intensiv genommen, dass wir sagen, ja, wie gehe ich denn, wenn ich gehe? Und wie können wir eine Anlage bauen, wo jetzt Sie mit Ihrer Gehweise, Herr Steininger, wo Ihnen Ihre Gehweise auffällt, weil Sie merken, ich gehe und beobachte, wie ich den Fuß aufsetze, wie ich den Fuß ablege, wie ich ihn belaste, wie ich den Fuß wieder aufnehme, wie groß mein Schritt ist, Schrittlänge, wie schnell ich gehe, wie ich die Zehen bewege und dann wird das Gehen zu einem Abenteuer und wir nennen das Barfußdenken, weil wir in der deutschen Sprache ja immer uns auf das Gehen beziehen. Sag du, und wie geht's oder wie seid ihr wie weit seid ihr gegangen oder wie ist eure Prozedur, ihr seid im Prozess und ist es ein Rückschritt, ist es ein Fortschritt oder was ist denn dein Standpunkt oder ich merke, das ist völlig grundlos, was du da sagst und dann merkt man, ja, das bezieht sich alles auf die Fußsohle, auf das Stehen auf dem Grund oder Haltung, ganz tolle Frage, die Haltung, aufrechter Gang und das, da haben wir so einen Weg durch den ganzen Schlosspark, man sieht dann den Rheingau, man geht an einer Windharfe vorbei, man geht an Bienen vorbei, man geht an einem botanischen Theater, was wir für den Paul Klee gemacht haben, man geht durch ein Labyrinth, man geht an Sonnenuhren vorbei und dann wird das Gehen zu einer Forschungsfrage.
Jetzt sitzen wir natürlich nicht in Ihrem Schloss und wir gehen auch nicht. Ich sitze zumindest. Ja. Ich sitze hier vor einem Mikrofon, habe mir gegenüber einen Techniker sitzen. Ich sehe Sie auch nicht. Ich sehe zwar ein Bild von Ihnen, allerdings dieses Bild ist ein digitales Bild auf einem Bildschirm auf meinem Computer.
Ja.
Aber ich höre Ihre Stimme.
Ja.
Und ich muss ja gestehen, ich bin ein sehr radiophoner Mensch. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir dieses Radio Evolve machen. Ich bin in Österreich mit dem Radiosender Ö1 aufgewachsen, der wahrscheinlich einer der ambitioniertesten deutschen Kultursender ist. Und da gibt es so eine Sinnlichkeit des Radios. Weil es ist ja interessant, wenn man sich so im Radio gegenüber sitzt, wie wir es gerade tun, und wenn man genau hinhört, und ich nehme an, das geht Ihnen nicht anders, es ist eine tief sinnliche Erfahrung.
Jawohl.
Und da tun sich Räume auf, also wenn ich würde das gerne einfach mit Ihnen anschauen, weil ich hatte bis jetzt noch keinen Sinneforscher in diesem Gespräch. Wir hatten in dem Radio schon sehr viel über Sinn und Bedeutung gesprochen. Das möchte ich auch mit Ihnen gerne noch ansprechen. Aber jemand, der sein ganzes Lebenswerk der Erforschung der Sinne und der Sinnlichkeit und das durchaus mit einem sehr tiefen Anspruch erfolgt, das ist schon eine eigenartige Situation. Ich muss auch gestehen, ich sitze hier anders im Radio, also vor meinem Mikrofon, als ich normalerweise sitze. Ich lausche weniger, nicht, dass ich nicht lausche, aber weniger den Bedeutungszusammenhänge dessen, was wir hier sprechen, sondern ich lausche auch ein bisschen, wie diese Bedeutung sich anfühlt, was das macht. Da ist zwischen uns ein Prozess des sich Kennenlernens, eines blinden Begegnens. Es ist ja interessant, wie Sie vorher gesprochen haben, dass Ihr erstes Projekt das Schloss in seiner Dunkelheit war. Jetzt sitzen wir beide hier nicht blind, also ich habe hier einen voll erleuchteten Raum.
Ja.
Aber eigentlich der Raum, in dem ich mit Ihnen gerade bin und den Raum, in dem wir gemeinsam mit unseren Hörern sind, und das sind dann durchschnittlich mit den Hörern, die das in der Woche danach auch noch als Podcast mithören werden, dann 700, 800 Leute. Wir sitzen ja eigentlich in einem ziemlich blinden Raum. Aus Ihrer, wenn ich das so formulieren darf, Sinneforschung, wo sitzen wir hier denn?
Ja, wir sitzen nicht im blinden Raum. Wir sehen uns nicht, das stimmt. Und es ist aber so, Herr Steininger, wenn Sie in den blinden Raum kommen oder in den Dunkelgang, da gibt es einen ganzen Weg in Dunkelheit, dann ist Folgendes, was sich sofort bei Ihnen bemerkbar macht, ich sehe nichts, lassen wir mal das Wort nichts, obwohl wir sehen schwarz, und ich werde nicht gesehen. Mhm. Und das ist, Herr Steininger, das ist das, was man, als ich als Kind erlebt habe, wie beim Versteckspielen, wenn da einer an der Wand stand und hat an die Wand geguckt und die Augen zugehalten und wir mussten uns verstecken, ich werde nicht gesehen. Und dieses Erlebnis. Ich werde nicht gesehen, obwohl ich mit anderen hier zusammen sitze. Das bringt mich in meiner Grundspannung, also meine innere Spannung, in einen ganz wohligen Zustand, weil ich verliere alle Anstrengung, freundlich zu wirken oder zugewandt oder interessiert oder aufmerksam, sondern ich kann in dieser Dunkelbar gähnen, ich kann die Augen zumachen, ich kann den Kopf auf die Tischplatte legen, ich kann wirklich in die Haltung gehen, rede du nur weiter, ich kann mich wie verschwinden lassen und dann nach einer gewissen Zeit, es passt bei Paaren passiert es manchmal, dass dann der Mann redet und dann hört er auf zu reden, es ist ganz still und dann sagt er, bist du noch da? Und dann wartet die Frau und dann sagt sie, ja, ich bin noch da. Ach so, ich dachte, du wärst weg, weil er sie nicht mehr sieht und dann merkt er plötzlich, ich rede auch meine Frau weg. Ich spreche weg, ich spreche eigentlich gar nicht zu jemandem, sondern ich spreche, und das ist jetzt unser Unterschied, dass wir hören uns und hören uns jetzt durch diese Kabel und Lautsprecher, Mikrofone und ja, jetzt kommt etwas, das haben Sie sehr schön gesagt, das erleben wir auch, dass manchmal jemand so schön spricht, also Ihre Stimme ist so, dass man ihr gerne zuhört, Herr Steininger, und wenn man dann nach einer halben Stunde gefragt wird, du, was hat denn der Tom Steininger gesagt, dann sagt man, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber wenn jetzt jemand eine unangenehme Stimme hat, dann liegt man auf der Lauer und wenn man dann sagt, du, was hat er geredet? Also erstmal muss ich sagen, er hat sich gar nicht gut vorgestellt und dann hat er uns keinen Überblick gegeben und dann hat er, weil man dann so aufmerksam ist, wenn jemand ein bisschen stottert und ein bisschen, vielleicht auch Dialekt redet, dann muss man so hinhören, aber wenn jemand ganz angenehm redet, sagt man, ach, das geht runter wie Öl, ich könnte stundenlang hören. Das ist auch eine Komplikation im Hören. Dass da dann das Timbre der Stimme, die Klangfarbe und so weiter.
Ja, es kommt ja in der Stimme, und das ist ja auch eines der schönen Dinge von Radio, und das hat eine Parallele zumindest mit dem dunklen Raum, weil mal zumindest in dem Raum, auf den man sich fokussiert, alles andere wegfällt. Also was ich hier in diesem Raum, in dem ich sitze, gerade sehe, sehe ich zwar, aber es ist eigentlich für unser Gespräch völlig irrelevant.
Ja.
Ich bin aber Ihrer Stimme ausgesetzt.
Ja.
Und das Timbre Ihrer Stimme, der Rhythmus Ihrer Stimme, die Kraft oder die Zartheit Ihrer Stimme, die Impulsivität, wo Sie hingehen, all das hat eine Eindringlichkeit, die es gerade deswegen hat, weil alles andere wegfällt oder nebensächlich ist. Das heißt, die Welt der Stimme, also auch die sinnliche Erfahrung von Stimme, hat eine Möglichkeit aufzublühen, weil sie mit nichts anderem konkurriert, dass sie zu einer eigenen, kraftvollen, vieldimensionalen Welt werden kann, die eigentlich erstaunliche Dimensionen hat.
Ja, also wenn ich jetzt, wenn Sie bei uns jetzt in die Dunkelheit kommen, kann es sein, dass Sie gefragt werden, und ich mache das jetzt mal, wenn ich Ihre Farbe sehe, Ihre Stimme sehe ich als blau. Wenn ich Ihrer Stimme eine Farbe gebe, sehe ich ein Blau, und zwar ein Bodenseeblau an einem Frühlingstag, also ein Blau, was so ein bisschen auch silbrigen Glanz hat, das sehe ich zum Beispiel bei Ihrer Stimme. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen müsste, ich würde jetzt Ihre Stimme sagen, ja, was wäre das für ein Musikinstrument, Ihre Stimme, dann sehe ich da schon, dann würde ich jetzt sagen, Tom Steininger ein Cello, eine Stimme wie ein Cello. Und so, oder wenn ich jetzt sage, ich müsste ihre Stimme anfassen, dann fällt mir sofort, wenn ich das in die Hand nehme, ein Vorhang auf, ein etwas samtiger, schwerer Vorhang, und den man aber so ein bisschen anfasst und dann aber nicht nur bleibt beim reinen Anfassen, damit man ihn öffnet, sondern man streicht etwas überflüssig noch dran entlang. Das würde ich jetzt zum Beispiel sehen, weil das ist ein sehr schönes Experiment, ein Sinneserlebnis, also wenn ich jetzt Ihre Stimme höre, zu sagen, was ist, wenn ich es durch alle 27 Sinne durchziehe und sage, was ist eigentlich der Geschmack der Stimme von Tom Steininger? Und dann, wenn man das übt, das kann man dann richtig mit sich üben, ich sag mal, nach einem halben Jahr ist einem das so vertraut, dass Ereignisse, die sich darbieten, dass die sofort das sagt, ja, das stimmt, das hat dieses Gefühl oder hat diesen Klang oder hat diese Wärme. Ja. Könnten Sie das verstehen, Herr Steininger?
Absolut. Ja. Und wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben oder warum wir das einfach so spannend fanden für unser Konzept von Sendung ist, und Sie erlauben mir, dass ich da auch ein bisschen philosophisch werde.
Ja.
Wenn wir einfach uns als Menschen in unserer menschlichen Existenz ansehen, sind wir ja als unsere Spezies mindestens einige hunderttausend Jahre hier unterwegs. Als wenn wir unsere Grenzen erweitern zu unseren Hominiden und anderen Vorfahren, sind wir seit Jahrmillionen hier unterwegs. Sind wir anwesend in dieser Welt, was immer diese Welt ist?
Ja.
Das sind so 99,9, was immer auch, Prozent Zeiten gewesen, einer Anwesenheit, ohne dem, was wir heute Sprache nennen, aber im Vollbesitz unserer Sinne.
Ja.
Das heißt, da ist etwas, und das vergegenwärtigt man sich ja selten, wie sind wir eigentlich anwesend, wenn wir nicht alles, ich würde es mal so formulieren, versprachlichen. Sie haben ja kurz auch die digitale Welt mit angesprochen. Das hat ja mit der Digitalisierung jetzt noch ganz andere Dimensionen angenommen, wo man auch von einer Digitalisierung der Welt sprechen kann. Das heißt, dieses In-der-Welt-Sein, und zwar ein bewusstes In-der-Welt-Sein, das ist ja, wenn man sinnlich anwesend ist, das ist ja eine Form von Bewusstsein, das ist ja nicht unbedingt unbewusst. Aber wir machen keine sprachlichen Bedeutungsbilder draus. Es ist nicht so, das bedeutet das, das ist das. Also diese ganze Sprachwelt, die wir uns ja erst in den letzten 100.000 Jahren entwickelt haben, aus einer sinnlichen Lauterfahrung heraus entwickelt haben, also Laute mit Bedeutung zu verbinden, die haben uns in eine gewisse Welt hineingezogen, die könnten wir die sprachliche, die geistige Welt nennen. Aber die haben uns auch aus einer bestimmten Welt herausgezogen, nämlich aus dieser sinnlichen Welt, weil wir fast nicht mehr in der Lage sind, abzusehen von diesen Bedeutungswelten, in denen wir alles wahrnehmen. Ich sehe sie und habe eine Bedeutungsvorstellung. Ich komme auf einen Platz und das ist voll mit Erinnerungen, Bedeutungen. All das, was ursprünglich auch da ist, nämlich diese Sinnlichkeit der Wärme eines Blattes, der Anziehungskraft eines Blattes. Alte Kulturen sprachen von Kraftplätzen, sprachen von der energetischen Dimension, von Anwesenheit. All das ist ja fast in Vergessenheit geraten.
Ja. Da legen Sie den Finger gerade in eine ganz große Wunde. Und es gibt ja ein Forschungsergebnis, Arbeitsergebnis von Dr. Rudolf Steiner, der einen Wortsinn oder Begriffssinn uns vorstellt und sagt, es gibt einen Wortsinn und dieser Wortsinn, wenn wir den schulen, dann kommen sie auf eine erschreckende, auf einen erschreckenden Punkt, Herr Steininger, nämlich, dass die Begriffe vor uns sind. Ich habe auch lange, lange Jahre habe ich mir vorgestellt, dass zum Beispiel das Wort Radio, dass man gesagt hat, ja, wie soll man es nennen? Man hat gestottert und dann hat jemand ra 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 und der rado rado radi, ja, und dann ist halt irgendwie Radio gewesen oder jemand hat Stuhl, hat das immer irgendwie gesehen, das Objekt, und das hatte noch keinen Namen und dann irgendwie Stuhl. Also das war mir eigentlich sehr, ja, auch von der Lautmalerei und so weiter, bis ich dann durch die Arbeit an dieser Forschungs- und den Vorschlägen von Steiner an Wörtern aufgewacht bin und sag, dass der Begriff war vor mir, und wenn ich jetzt wenn ich mich wieder erinnere, also ich kann mich erinnern an diesen Zustand, wo ich eigentlich noch gar nicht da war, und kann dann nachher sagen, Stuhl oder Tisch. Und um es mal an einem Beispiel, wir sind jetzt ein bisschen an der Frage gewesen, wie lernt man das Lesen mit Kindern? Mhm. Und dann kamen wir über fast auch ein Freudenberg, der ist aber in Leipzig, das sind die Buchkinder, die haben uns drauf gestoßen, dass das ja Buchstaben sind, also Buchenstäbe. Mhm. Und dann haben wir in unserem Schlosspark und Garten haben wir an Buchen Äste herausgeschnitten und haben jetzt eine Sammlung von über 60 Ästen und Verästelungen. Und Herr Steininger, wenn ich das vor Sie hinlege, sagen Sie, ja, da habt ihr aber toll, da habt ihr ein A gefunden und dann X und ein U und ein L und ein S. Mhm. Und jetzt sind wir drauf gekommen, dass das Wort Lesen kommt von Auflesen solcher Buchenstäbe, dass also ein Lesen ist ein Zusammenlesen, und das eben kluge Frauen meistens haben diese, also man hatte eine Frage, man hat die Frage, wird die Ernte gut? Und dann haben die solche Stäbe hingelegt, hingeworfen und das ausgelesen, und aus dem Lesen wurde dann später das Wort Lehrer. Und dann merke ich, dass alle Worte so weit nach vorne gehen, und das ist wie eine, ich komme mir richtig vor, als wäre ich nochmal in der Volksschule. Und wäre ich nochmal am Anfang und jedes Wort, was so gesagt wird, wenn man das vor sich hinstellt und sagt, ist das ein schönes Wort? Und vielleicht auch ein bisschen, dass man sich verneigt vor diesem Wort und sagt, Mensch, bist du ein schönes Wort? Und jetzt höre ich mal auf dich, ohne dass ich dich nehme wie ein Klebebild und sage, ja, das sagt man halt. Bei digital sagt man ja, das ist der Finger, also wenn man Kindern ein Smartphone gibt, sollte man gleichzeitig mit ihnen stundenlang Fingerspiele machen und Fingerexperimente. Die Kinder müssten stricken und müssten flechten lernen und schnitzen und kneten, weil das ist die Arbeit später mit digitalen Medien. So könnte ich es jetzt mal sehen. Und was Sie sagen mit der Sprache, das ist ganz richtig. Das kann ich ganz genau sehen, dass die Sprache ist eigentlich eine, ja, die Sprache wäre eigentlich ein Lehrmeister. Wenn man sagt, mir hat man manchmal als Bub gesagt, Mensch Matthias, du begreifst auch gar nichts. Und da hätte ich sagen müssen, ja, ich kann doch nur was begreifen, wenn ich was begreifen kann. Aber ich kann doch in einem Klassenzimmer, also wenn man die Sprache ernst nimmt, würde man die Schulen heute schließen und sagen, die haben so tolle Leistung gebracht, die Schule ist unglaublich. Dass wir Schulen haben, die Lehrer und Lehrer ist grandios, was die bis heute gemacht haben. Aber jetzt 2016 tun wir mal Stück für Stück die Schule erlösen von diesen Lasten und kommen vielleicht auf ganz anderes. Zum Beispiel, wenn wir die Sprache ernst nehmen und sagen, was kann ich eigentlich in einer Schule begreifen? An der Tischplatte, an einem Stuhlbein, am Fußboden. Also dass man dann Schulen hätte, in denen man barfuß geht,
Ist es nicht so,
ein Abenteuer.
Ist es nicht so, dass wir, das hat ja auch durchaus eine gute Seite, aber eben auch eine Seite, die man problematisch nennen kann, dass wir die Welt so mit abstrakten Inhalten durch Sprache füllen, dass wir unsere Sinne verstellen vor der Sinnlichkeit.
Ja.
Und dass ein Unterfangen wie das Ihres Platzes am Schloss Freudenberg in Wiesbaden, so habe ich jedenfalls erfahren, wie ich mal dort zu Besuch war, ein Freischaufeln der ja eigentlich schon vorhandenen sinnlichen Existenz ist, in der wir immer anwesend sind, die aber, wir müssen ja uns ja einfach nur unser eigenes Bewusstsein anschauen, das ja gefüllt ist mit Zweckbeziehungen, mit Dingen, die wir wollen, mit Erwartungen, die wir miteinander logisch verbinden, mit Welträumen, die wir einfach nur als in einer gewissen Weise abstrakte Innerwelt erhalten. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Das hat unheimlich viel mit unserer menschlichen Existenz zu tun. Und Sie haben das von Rudolf Steiner ja auch kurz angedeutet, dass man auch diese Beziehung zu diesen geistig-sprachlichen Innenwelten nochmal drehen kann und zu etwas anders aufmachen kann. Aber dass da es vielleicht einfach einmal als Anfangspunkt entscheidend ist, zu sehen, wie wir uns sinnlich ausgedünnt haben. Und uns,
das ist ein sehr schönes Wort. Es ist ausgedünnt, das ist ein sehr schönes Wort. Und Herr Steininger, nur weil es jetzt gerade so aktuell ist, vor 100 Jahren haben die Künstlerinnen und Künstler, die nach Zürich geflüchtet sind, aus Deutschland und in Zürich, dann haben die eine kleine Bühne gegründet und sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass die deutsche Sprache noch weiter so ausgedünnt wird für jetzt kriegerische Zwecke, um junge Männer und die Bevölkerung, das Volk zu begeistern für den Krieg. Mhm. Und jetzt sind die hingegangen und haben Konzerte gemacht mit nur lautmalerischen Worten. Der Hugo Ball und hat eigentlich ich muss die Flamme schützen, bevor das ausgeblasen wird. Und die ganzen Wörter, wie Sie sagen, so abstrakt oder so benutzt werden als Waffe, als verkaufsfördernde Maßnahme, was man auch immer will, Marketing, Erfindung. Mhm. Und jetzt zu sagen, ich kann ja jetzt nicht verstummen, aber ich gehe hin und trage Gedichte vor, die, wenn man sagt, ja, was will der uns sagen? Es ist nur das Verlauten lassen von der Stimme. Und das ist jetzt seit 100 Jahren und das ist für mich eine ganz bedeutsame Situation. Sagt ja, vor lauter Sprechen und Hören und Wortschöpfungen, ich besinne mich mal auf mein A. Und
Das was Sie jetzt sagen, ist unheimlich spannend. Und nur für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die es jetzt vielleicht nicht direkt die Assoziation hergestellt haben, Sie sprechen natürlich von der Geburt des Dadaismus.
Ja, jawohl.
Und zumindest zu dem Wort Dadaismus haben doch viele eine Beziehung.
Ja.
Und meistens gar keine so positive Beziehung.
Ja.
Weil das irgendwie absurd, aber witzig, schräg ist. Aber was Sie gerade herausgeschält haben oder am Ansatz waren herauszuschälen, ist, dass hier, und das ist ja auch spannend, dass dieser Dadaismus ja im Schatten des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Also im Schatten dessen, wo unsere so, ich sag mal, logos-orientierte Welt mit der ganzen abendländischen Kultur aus diesem Kulturverständnis ein unheimliches Inferno begonnen hat, das ja dann mit dem Ende des Ersten Weltkriegs auch nicht aufgehört hat. Das hat sich ja, dieses Inferno hat sich ja noch weiter entfaltet. Was die Dadaisten machen, so verstehe ich sie, ist all diese Bedeutungszusammenhänge, die ja offensichtlich hier ins Wahnsinnige gegangen sind, so zu verstellen durch Aberwitz und anscheinende Bedeutungslosigkeit, dass eine andere Seite des Ausdrucks wieder in die Sichtbarkeit kommt.
Ja.
Und dann sind wir wieder genau dort, wo wir unser Gespräch angefangen haben.
Ja.
Ich würde mal sagen, bei der Wiederentdeckung der Sinnlichkeit.
Ja. Und wenn Sie sagen absurd, das Absurd hat seine Wurzel in Absonare. Es ist verstimmt, also es klingt unrein. Und Absonus, es ist eine Abwesenheit des Sonare, des Klingen, und das ist dann misstönend. Also wenn wir sagen, das ist absurd, dann sind wir auch wieder beim Radio. Das ist, bezieht sich jetzt von der Wurzel her gar nicht so sehr auf den Inhalt, wobei auch ein Inhalt stimmig sein kann oder unstimmig, aber es ist mehr die Art und Weise, genau.
Ja.
Und das ist so ein Thema, wenn Sie bei uns sind, dann werden Sie auch vielleicht eingeladen, Ihren Kopf in so eine Höhle zu stecken, so einen großen Steinfels, der ausgehöhlt ist, und da drin mal einen Ton zu machen. Und dann gibt es so eine Erlebnis des guten Tones. Sagt, jeder Mensch hat einen guten Ton. Und wenn der gute Ton da klingt, dann dröhnt der ganze Stein. Dann stehen plötzlich drumherum vielleicht 10, 15 Mitschülerinnen, Mitschüler und sind erstaunt, wie stark die Stimme klingt in diesem Loch, Summloch. Und das ist dann das Erlebnis. Die Stimme ist mehr wie ein Mitteilen, ein Instrument mitzuteilen, Medium, um sich verständlich zu machen, sondern die Stimme hat eine Wirksamkeit, erzeugt Resonanz, findet Anklang, findet ein Echo. Sehr, sehr, sehr schön, ja.
Yeah.
Und deshalb sind wir wieder im Radio. Das ist man müsste eigentlich, die Radiosprecherinnen oder Sprecher müssten ab und zu ihren Kopf in ein Loch stecken und dann fängt es an zu vibrieren. Man spürt sogar manchmal am Boden. Also wenn es in einem Haus steht, jetzt bei uns auf dem Parkettboden, spürt man, der Tom Steininger brummt in dem Stein und der Boden zittert etwas. Also solche Dinge. Ja. Ja.
Und hier wird eine Seite sichtbar, die uns zum guten Teil völlig entgangen ist.
Ja.
Ich würde das nochmal an der Sprache festsetzen.
Ja.
Sie haben das vorher so schön gesagt, auch in Bezug auf einen Radiosprecher, dass es Sprache ja nicht nur etwas ist, wo ich etwas mitteilen möchte. Und wieder, wenn ich das ein wenig philosophisch beleuchten darf, allein die Idee, dass ich etwas mitteilen möchte, ist ja ein unheimlich komplexer und abstrakter Zusammenhang. Ja. Da gibt es ein sogenanntes Ich, das muss ich erst einmal finden oder konstruieren. Dann gibt es ein Etwas, und dieses Etwas ist in Worten gehaltenes Ding, Begriff, Wort. Und dann gibt es ein Jemand, der von mir getrennt ist, dem ich das mitteilen möchte. Also ich muss diesen einen unheimlich abstrakten Zusammenhang halten, um Sprache überhaupt zu verwenden. Wenn ich meinen Kopf in diesen Stein hineinstecke, den Sie angesprochen haben, dann hat das mit dem einmal vorerst alles nichts zu tun. Ich möchte nicht abreden, dass etwas mitteilen eine wichtige kulturelle menschliche Leistung ist, sondern so wie ich sie einfach höre, mit ihnen untersuchen, wie man die Augen, Ohren und alle anderen Sinne aufmachen kann und wahrnehmen kann, unsere Anwesenheit ist eine viel weitere, eine viel fundamentalere als diese, die wir normalerweise nur so als Subjekt, Objekt uns da abstrakt zusammengezimmert haben. Wir sind viel, viel fundamentaler und ursprünglicher hier und es sind die Sinne, die uns dieses Hiersein zugänglich machen.
Das ist sehr schön, weil, wissen Sie, Herr Steininger, wenn Sie sich vorstellen, da kommt jetzt am Vormittag eine Schulklasse zu uns, ja, und dann ist das jetzt unter uns gesagt meistens auch so eine Art Zwangsausflug, ja, und dann sagt man, ja gut, gehen wir ins Schloss Freudenberg, gehen wir mit. Und jetzt hat die Begleiterin, also unsere, die Künstlerin oder Künstler, der diese Gruppe begleitet, hat genau 3 Sekunden Zeit, nicht mehr. Und die Art und Weise, wie er die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerin und die Begleitperson anspricht, entscheidet, ob die sich innerlich sagen, ach, hier brennt nichts an, wir gehen da durch, das geht 90 Minuten und danach gehen wir in den Wald und rauchen eine Zigarette oder wir setzen uns dahin und schauen im Smartphone. Und wenn uns das gelingt, dass die merken, die Schülerinnen und Schüler, wir werden angeschaut, wir werden angesprochen, wir werden wahrgenommen. Sie glauben nicht, was das auslöst, weil sie das gar nicht mehr erwarten. Sie denken, wir gehen jetzt ins Museum und dann sagt jemand, ja, Schloss Freudenberg ist vor 104 Jahren gebaut und war dann sehr baufällig und da und jetzt zeige ich Ihnen die erste Sinnesarbeit, das ist eine Tastgalerie oder da, dann wissen die, hier brennt nichts an, ich muss nur mitgehen. Und wenn wir das schaffen, dass die merken, wir werden wirklich gesehen und das ist die große Kunst. Übrigens auch, wir haben sehr viele Junge, die gesagt haben, ich habe jetzt mal Abitur gemacht oder meinen Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss, ich möchte jetzt nicht in das nächste Klassenzimmer. Und die dann für 1, 2, 3 Jahre zu uns kommen als Mitmacher. Und das sind ganz tolle junge Leute, die das sagen, ja, da gibt's eine Gelegenheit, dass ich mich anschauen lasse und dass ich mich anhöre, dass die mich anhören und mich und dass das nicht eine Art Konformismus ist oder man muss das so, sondern ich werde, als würde man aus mir raus, wie Sie haben gesagt, rausschaufeln oder wieder ausgraben. Ja, du, ich kann hier sein, ich kann mich hier zur Erscheinung bringen. Und gar gibt es, bitte, das ist jetzt nicht rosarot gemalt, es gibt natürlich denn ganz viele auch Irritationen und Ärgernisse und Wirrnisse, aber da machen wir eigentlich, das ist auch ein bisschen der Ehrgeiz, dass wir sagen, es soll keiner sagen, ich hatte ja keine Chance. Das sollte keiner sagen, sondern sagt, ja, warst du denn schon auf dem Freudenberg und hast du dich da mal vorgestellt? Und das erleben wir, dass, wie kostbar das ist. Und manche wollen das nicht. Die gehen dann auch gleich, sagen, nee, ich suche eigentlich einen Einkommensplatz oder ich suche ein Praktikum, weil man mir vorschreibt, ich brauche ein Betriebspraktikum. Aber sehr viele kommen und sagen, das will ich jetzt mal testen. Ich will die mal richtig testen. Meinen das wirklich? Weil das ist ja auch das Dilemma, wenn Sie sich nennen Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, Herr Steininger, dann müssen Sie das bis in Einstellungsgespräche oder in, wie Sie eine Kündigung schreiben oder wie Sie eine, ein, wie sie ein Meeting, eine Sitzung besprechen und das ist alles immer konfrontiert mit, sind wir da eigentlich richtig bei unserer Arbeit oder sagen wir, ja, die Sinne, das ist irgendwie wie ein Wildpark, da sind halt die Sinne drin und da geht man am Wochenende mal hin und freut sich und schon die Sinne sind immer anwesend. Ja. Mhm.
Ich würde gern bei einem Ausdruck nochmal einhaken, den Sie vorher verwendet haben. Und das ist dieses Gesehenwerden.
Ja.
Weil ich glaube, da macht sich ja auch viel auf.
Ja.
Weil wenn ich gesehen werde, ja, wir leben, und da herrscht ja allgemein Konsens, in einer extrem narzisstischen Zeit.
Ja.
Das heißt, in einer Zeit, wo jeder von uns eine extrem ausgebildete Anschauung davon hat, wer er oder sie ist.
Ja.
Und dieses Gesehenwerden fällt ja oft auf diese von mir gehaltene Anschauung, wer ich bin, und fällt auf meine Befürchtung oder meine Hoffnung, so gesehen zu werden, wie ich gesehen werden möchte, also dass dieses Selbstbild, vor allem das positive Selbstbild, hier eine Reflexion findet.
Ja.
Da gibt's aber, und ich nehme an, dass Sie das eigentlich angesprochen haben, ein Gesehenwerden, wo all diese Ebene, das, was ich hier als Selbstbild und Fremdbild halte, was ja ein geistiger Vorgang ist, wenn nicht fallen gelassen, zumindest löchrig wird, durchlässig wird für etwas anderes. Und da wird etwas in die Sichtbarkeit, also man kennt das ja, wo einem ein Blick von jemandem trifft, und der trifft einen viel tiefer als irgendeine Vorstellung, die man von sich selber hat. Man weiß gar nicht, wo dieser Blick trifft, aber man fühlt sich tief in einem nicht festmachbaren Platz getroffen, geöffnet. Da kommt etwas in die sinnliche Wahrnehmung des Gesehenswerdens. Das ist ein völlig anderes Gesehenwerden als das, mag der mich, sieht der mich, wie toll ich bin, oder sieht der mich, wie unmöglich ich bin. Da heißt Sehen etwas anderes, da werden andere Dimensionen damit geöffnet.
Ja. Ja. Ja, das ist jetzt eigentlich eine ganz weite Dimension, die Sie jetzt aufmachen. Wir haben ja in bei uns jetzt hier auch einen Zweig oder eine Arbeit, da kommen Unternehmerinnen, Unternehmer, die ganz tief verspüren, wir zahlen die Tarife, wir halten die Arbeitszeiten ein, wir machen Elternteilzeit, wir haben einen Kindergarten eingerichtet, wir sind jetzt sogar unter dem Label Fair Trade und wir sind und sie, trotzdem ist ein Hunger oder das Erlebnis, es fehlt noch etwas. Mhm. Irgendwas fehlt. Und das kann man jetzt nicht sagen, ja, in 7 Schritten zum Glück oder ein Kurs, wie pflegen wir den Teamgeist oder wie wird die Kommunikation Qualität, sondern das braucht einen richtigen Abstand und ein richtiges, auch ein Risiko und wenn wir denn gefragt werden, ja, was kostet das, sagen wir, es kostet Überwindung, weil genau was Sie da ansprechen, das darf jetzt nicht irgendwie in einen Bereich kommen, wo man sagt, das hat irgendwelche therapeutischen oder, sondern das immer bleiben bei den Sinnen, bei meinem Verhalten, bei meinem Zustand und das mit integrieren in den Arbeitsalltag. Äh, oder, oder in die Zusammenarbeit oder wie man miteinander spricht. Mhm. Ja, das ist ein Feld, wo wir denn so tief da auch hinein können und auch die Arbeit sich dann so steigert, sagt, die Sinne sind eigentlich ein unendlicher Schatz oder ein unendliches Feld. Da kann man nicht sagen, so, jetzt haben wir die Sinne, das haben wir jetzt gemacht und jetzt kommt als Nächstes, sondern es ist sogar so, Herr Steininger, dass die Sinne, die wir jetzt da aufgezählt haben, sag mal, lass es 27, 28, 29 sein, dass man merkt, wenn man sich denen zuwendet, jeder Sinn hat auch noch eine Komplementärseite, wie bei der goetheschen Farbenlehre. Mhm. Das sagt, wenn ich das Grün sehe, dann sehe ich im Nachbild ein Rot. Mhm. Und wenn ich ein Blau sehe, dann sehe ich im Nachbild ein Orange-Gelb. Und das entsteht dann auch, dass man die Sinne haben, auch eine Nachtseite, wo sie gar nicht jetzt wirken und sagen, ja, ich möchte jetzt, also dass jetzt zum Beispiel die Stimme, die ich von Ihnen höre, Herr Steininger, einen Nachklang hat, einen Nachhall. Mhm. Und dann kommt man nochmal in ein neues Feld. Und das wird dann auch zu, das ist dann auch eine große Forschungsfrage, wie ist das mit, in den Farben ist es noch ganz vertraut, mehr oder weniger, was Isaac Newton und Goethe mit den Farben, das führen wir da auch vor. Mhm. Und dann geht man zum Beispiel zu den Gongs. Wir haben da große Gongs, Sie haben das vielleicht erlebt, das ist ein großer, großer Gong. Den schlagen Sie einmal an und dann klingt der 35 Minuten nach. Und dann sagen die meisten ja, müssen wir jetzt hören, bis das herum ist? Dann sagt man ja. Also das kann man nicht mit allem machen, aber dass man sagt, ja, das ist so, ich rühre was an, ich löse einen Klang aus. Und dann gibt es welche, die nach 5 Minuten nichts mehr hören. Und andere sagen, ich höre es noch. Und andere hören jetzt gar nicht mehr, höre ich das jetzt von außen oder ist das meine Einbildung und so weiter. Also dass da das ganz viele Felder hat, was wir uns auch nicht, das haben wir uns auch nicht vorgestellt, als die Beatrice und ich das angefangen haben, wir waren Schüler vom Küchlerhaus vor 40 Jahren, dachten wir auch nicht, wo wir da mal landen. Und das hat kein Ende. Also man könnte auch sagen, ja gut, jetzt habt ihr es mit den Sinnen, jetzt ist gut. Und dann merkst du, nee.
Eine, glaube ich, allen zugängliche Erfahrung, die mich einfach immer wieder beeindruckt und auf diese Wichtigkeit der Sinnlichkeit aufmerksam macht, ist ja die einfache Erfahrung einer Naturerfahrung. Einfach rausgehen, in den Wald gehen, nachdem man, um es jetzt einmal archetypisch das Gegenbeispiel, ein Leben im Bürohaus, und man geht einfach, man setzt sich in den Wald und tut nichts, außer dass man einfach, ich sag mal so, seine Sinne aufmacht.
Ja.
Und und ich glaube, es wird keinen Menschen geben, den es nicht zumindest ansatzweise so ist, dass wie ein Schwamm langsam aufgeht und Wasser aufnimmt.
Ja.
Hier eine Welt in einem, in der eigenen Sinnlichkeit zum Klingen und zur Wahrnehmung kommt, wo man erst die Verkümmerung dessen in einer Bürohaus-Alltäglichkeit wirklich wahrnehmbar ist. Also erst dann nimmt man wahr, wie sehr hier ganze Welten ausgeschlossen oder zumindest auf ein Mindestmaß hinuntergefahren werden. Und es stellt sich die Frage, wie verkümmert möchte man denn eigentlich Mensch sein?
Ja, Herr Steininger, ich trete Ihnen jetzt ein bisschen nahe. Ich würde Ihnen das Wort Sinne aufmachen. Also, dass man denkt, man geht in den Wald und macht die Sinne auf, wie die Fensterläden oder wie, was man halt aufmacht. Und dann sitzt man da. Da sehe ich, dass wir so ein bisschen einschlafen und sagen, ach, da ist ein bisschen Wolke und da ist ein bisschen Schattenbild der Äste und da sehe ich schon 2 Bienen und ich höre eine Amsel und der Wind und jetzt kommt die Sonne, die wärmende. Das ist eigentlich da leisten die Sinne eigentlich, dass sie uns einschläfern. Mhm. Und wir verlieren jeden Halt. Sondern die Sinne, wenn ich sie, wenn ich das jetzt etwas zuspitze, dann sage ich ja, wohin lenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit? Mhm. Wohin lenke ich sie? Und dann würde ich jetzt, wir haben so ein botanisches Theater, das hat der Paul Klee, als er Bauhaus, Professor Bauhauslehrer war, hat er sich das gewünscht, dass man mit Kindern, dann später mit Schülern, dann mit Studenten eine halbe Stunde still um einen Garten herum sitzt und jeder nimmt sich etwas vor, also ein Blatt oder ein Stängel oder eine Farbe oder ein Getier, was er sieht, und dann bleibt er immer mit der Aufmerksamkeit. Und wie, das ist schon, das gelingt nicht sofort. Das braucht man auch einen Monat oder 40 Tage Zeit, bis man das ein bisschen beherrschen kann und nicht dann dahin gleitet. Ach, da war jetzt aber auch schön, da kam ein Schmetterling und dann ist da drüben was gewesen, sondern man bleibt da. Also das braucht schon auch eine Demut und eine Hingabe, dass das nicht so zu, sagt er, Sinne, es war auch ganz schön und konnte man erholen und die Seele baumeln lassen. Und dann ist man so in einem Bereich, wo wir eigentlich streng sind und sagen, nee, wir gucken jetzt mal in eine Flamme. Wir haben hier im Schlosspark so ein Feuer, was immer brennt. Und wir sitzen und schauen eine Flamme an. Und entscheide dich für eine Flamme oder für eine Rauchentwicklung. Bleibe da mal. Mhm. Und das ist, viele lassen sich das nicht sagen, kann ich auch verstehen. Aber sie merken mit der Zeit, also mir ist das passiert vor 3 Jahren habe ich zum ersten Mal, muss ich sagen, es war erschreckend, zum ersten Mal eine Flamme gesehen. Hm. Und habe die Flamme gesehen, wie die Flamme sich bewegt. Und habe gesehen, in der Flamme ist eine Gestaltkraft, eine Bildekraft, eine Sehnsucht nach Aufrechte, eine Sehnsucht zu fliegen, eine Sehnsucht, sich nach oben zu, in ein hauchdünnes Fädchen. Und das beobachte ich jetzt immer, wenn irgendwo eine Kerze brennt, also erinnere ich mich daran. Und das ist auch etwas, die Übung auf dem Freudenberg, dass man, wenn man sagt, ja, wir haben die Sinne durchgenommen und jetzt wollen wir halt das noch als Abrundung auch mal noch riechen, schmecken, tasten,
verstehe,
hören. Und jetzt müssen wir da fast noch ein bisschen wieder das Befreien von dem reinen Lehrplan Erfüllung. Und kommen natürlich dann ein bisschen in Konflikt mit den Lehrerinnen und Lehrern, weil die sagen, ja, wir haben Lehrpläne und da steht halt drin, dass das auch jetzt nicht zu streng ist, aber dass das Sinne aufmachen, das müssen sie jetzt mal richtig mit sich üben. Ja. Und sagen ja, wie zum Beispiel auch beim Essen ist es eigentlich am schönsten. Übrigens, weil sie das gesagt haben, wir sind so alte Menschen hier, Homo sapiens, sapiens, Homo sapiens, sapiens, sapienta kommt von schmecken. Hm. Also der Mensch war einer, der schmecken konnte, und schmecken heißt, wenn man es ganz streng sieht, ich kann unterscheiden, passt es zu mir oder nicht, und wenn es nichts mehr passt, spucke ich es wieder aus, sieht man bei Kindern, wenn man denen was gibt und sie merken, das ist nicht, dann spucken die das aus, und wenn man merkt, das passt zu mir, dann sieht man, wie das ganze Gesicht, wie das Kind sich so verwandelt und eigentlich dich anschaut, mehr davon. Und dieses Sapienta, schmecken, dann auch das Riechen, zu unterscheiden und zu sagen, lass das ist faul, das ist ungut. Und ich würde mir fast wünschen, dass man in Kindergärten anfängt, wenn man Waldspaziergang macht, die Blätter zu essen, Beeren zu essen und an den Rinde zu knabbern, auch mal einen Stein abzuschlecken, weil das alles schult mein Geschmackssinn. Also bei Kindern, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, da war das, wir sind im Stall, wir saßen im Stall und dann waren wir am Bach und da war niemand und wir haben alles im Mund genommen. Und heute, wenn ein Kind was im Mund nimmt, sagt man, nimm doch nicht alles in den Mund, Tom, musst du alles in den Mund nehmen. Aber die Kinder wissen doch, in den Lippen und der Zunge haben wir eigentlich alles versammelt im Mund, im Gaumen, in den Zähnen. Und das zu pflegen, dass die Zähne nicht ein kosmetischer Gegenstand sind, den man halt weiß halten muss oder wo man sagt, ja, die Zähne sind eine Gefahr für Karies oder sondern man sagt, nein, die Zähne, die Zunge, die Lippen, das sind...
Herr Schenk, ja. Jetzt muss ich Sie leider unterbrechen, wir haben ja schon einige Zeit jetzt auch überzogen.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass ich vergessen hätte, hier jetzt Publikumsfragen anzufragen. Ja. Es kam nämlich eine Publikumsfrage hier per E-Mail rein, die hieß schlicht und einfach, braucht man überhaupt Fragen? Ihn einfach reden lassen ist doch klasse. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir das. Und ich glaube, es war ein wahnsinniges Erlebnis.
Dankeschön.
Ich darf noch ganz kurz sagen, ja. Das Schloss Freudenberg hat auch eine Website, ganz einfach, www.schlossfreudenberg.de. Da sieht man viel über unsere Arbeit. Man kann natürlich auch sinnlich vorbeikommen. Die Öffnungszeiten, all das ist auf Ihrer Webseite. Aber ich glaube, Sie haben uns auch einen sehr guten Vorgeschmack gegeben. Herr Schenk, herzlichen Dank, dass Sie hier bei Radio Wolf mit dabei waren.
Vielen, vielen Dank, Herr Steininger. Danke, danke.
Einen schönen guten Abend.
Dankeschön, Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.